herzlich willkommen auf der Podcast-Ranch. Hallo Tanja.
Hi Sylvie.
Wir kommen heute einem Hörerwunsch nach, beziehungsweise einem Instagram-Wunsch. Und zwar werden wir uns heute ein bisschen mit Grenzen setzen befassen. Bei Hund, bei Mensch, alles, was uns dazu so einfällt. Wir haben keinen Anspruch, einen Vortrag zu halten, sondern wir werden einfach erzählen, was uns dazu so einfällt und was uns bei Kunden zum Beispiel begegnet, was da oft für Herausforderungen sind. Und wir werden dann noch ein bisschen was machen über ein paar Beispiele, was darauf hinweist, dass es ein Mensch oder ein Trainer nicht so gut mit uns meint. Ach, habe ich schön um die Ecke formuliert, gell? Jo, genau. Deshalb, Tanja, du bist bekannt dafür, gut Grenzen zu setzen. Woran glaubst du, liegt es bei dir?
Ich glaube, also ich sage zu meinen Kunden immer, es ist 60% innere Einstellung, es sind 20% Technik und 20% Timing.
Mega. Okay, das finde ich schon mal eine super, super interessante Aufdröselung.
Naja, also wenn ich jemand oder etwas, also jetzt immer egal, ob das ein Mensch ist oder ein Hund, wenn ich dem eine Grenze setze,
ja,
dann meine ich das zu 1000% ernst.
Ja.
Das heißt, ich würde keine Grenze setzen, wenn es mir nicht wichtig wäre. Deshalb, also ich kann das vielleicht mal am Beispiel festmachen, ich tue mich unglaublich schwer damit, der Raya zu erklären, dass ich dieses Hochspringen doof finde. Weil ich es eigentlich witzig finde. Nicht in jeder Situation. Manchmal könnte ich ihr dafür auch einfach auf die Fresse hauen, weil es gibt Situationen, da finde ich es halt nicht witzig. Aber meistens macht sie das aus so einer überdurchschnittlich zu guten Laune raus. Das heißt, dann macht sie das auch so, dass die mich gar nicht berührt, sondern die macht so dung, dung, dung und springt so auf deine Gesichtshöhe hoch.
Ich habe gerade Bilder im Kopf, okay?
Und dazu grinst sie dich halt noch so an, weißt du? Und du siehst halt, das Ding hat einfach zu Mama. Gute Laune. Genau, aber es ist wie wenn es wird, also es fühlt sich an, als würde die auf so einem Trampolin hüpfen neben dir. Aber das, wie gesagt, das, also da kann ich nicht mit Ernsthaftigkeit reinkorrigieren, weil es ist mir nicht ernsthaft genug. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem. Aber ansonsten, wenn ich einen Hund korrigiere oder auch wenn ich einen Menschen korrigiere, dann meine ich das halt 1000%ig ernst.
Ja.
Wir waren jetzt, also kleine Seitengeschichte, wir haben uns ja ein Auto für Schweden gekauft und das Auto war eine Katastrophe.
Ja, wir erinnern uns, wir haben es im Podcast besprochen.
Alles an diesem Ding war gefühlt einfach Schrott. Ja.
Folgen rein, da ist es mit drin.
Auf jeden Fall haben wir das Auto dann wieder mit zurückgebracht und haben es am 22. Januar dem Händler hingeschickt oder hingestellt wieder mit der Bitte, er soll das Auto soll das Auto wieder instand setzen, weil das einfach nicht verkehrstüchtig ist so. Mhm. Und er hat ja auf jeden Fall ein Jahr Gewährleistung.
Ja.
So, das fand der Händler natürlich total unlustig und hat meinen Mann vertröstet und vertröstet und vertröstet und er hat sich zwischendurch, hat er ihn immer geghostet. Und mir wäre, glaube ich, spätestens im März der Hals geplatzt. Und als ich dann meinem Mann gesagt habe, dass er sich von vorne bis hinten verarschen lässt, haben wir zwei noch Stress gekriegt. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, Alter, ist mir einfach fuck egal. Es ist mir einfach nicht das wert, mich jetzt weiter darüber aufzuregen und habe mich aus dieser ganzen Nummer mit dem Auto ausgeklinkt.
Ja.
Es ist tatsächlich, haben wir es letzte Woche abgeholt. Wir erinnern uns, es stand am 22. Januar dort.
Heute ist der 14. Juli.
Genau, wir haben es, ich glaube, am 8. Juli geholt.
Wow. Ja, ist eine
Zeit. Genau, ja. Also, in meiner Welt hätte ich irgendwas mit diesem Auto zu tun gehabt. Also sprich, hätte ich es gekauft, abgeholt oder das ganze Gedöns mit diesem Händler irgendwie in den Fittichen gehabt, hätte ich dem eine Frist gesetzt, mit dem Anwalt gedroht und hätte ihm dann in dem zweiten Satz geschrieben, ich werde auf jeden Fall für jeden Tag, der dieses verschissene Auto bei ihm steht, werde ich ihm Geld abziehen, ja?
Ja.
Egal, mein Mann hat es anders gemacht. Auf jeden Fall haben wir dieses Auto abgeholt und ich habe einen Kumpel mitgenommen, der Kfz-Meister ist und habe gesagt, du wirst mit diesem Auto fahren und wirst mir sagen, ob wir es überhaupt mitnehmen sollen.
Oh Gott, ja.
Weil ich habe mir echt den Kanal voll gehabt, ja? Mhm. Er hat das Auto gefahren, hat gesagt, du, die Sachen, die ihr dem gesagt habt, hat er repariert, das ist in Ordnung so. Mhm. Gut, dann sind wir also zu dem Händler in den Verkaufsraum rein. Norbert ist mit ihm ins Büro, ich habe mich mit dem Kumpel draußen hingesetzt. Und unter anderem hat dieses Fahrzeug eine Achsvermessung gekriegt und das konnte er natürlich nicht machen, weil die Reifen zu alt waren. Das heißt, wir mussten auch noch 4 neue Reifen auf das verschissene Auto kaufen. Jawohl. Ja. Genau, und dann, ich sitze da draußen mit Bernie und denke noch so, naja, jetzt haben wir es dann gleich geschafft mit diesem Auto. Ja, es kann nicht mehr lang dauern. Und dann wagt sich dieser Mensch, dem Norbert eine Rechnung vorzulegen und ihm ganz lautstark zu verkünden, dass allein die Achsvermessung 500 irgendwas Euro gekostet hat. Und in dem Moment war es vorbei mit meiner Kontenance. Mhm. Dann bin ich aus diesem Verkaufsraum in das Büro gestürmt und 2 Männer, unter anderem meine, haben mich mit sehr großen Augen angeschaut. Und dann habe ich diesen Typen angeguckt und habe gesagt, wenn du es wagst, den Satz voll auszusprechen und dir wagst, uns diese Rechnung vorzulegen, dann wirst du hier dein blaues Wunder erleben. Dann eskaliere ich hier drin mal richtig. Mhm. Und dann hat er meinen Mann angeguckt und der hat ja auch die Augen wirklich aufgerissen, dass du es weiße gesehen hast. Und dann hat er ihm den Schlüssel rübergeschoben und hat ihm viel Glück gewünscht und ist seine Rechnung wieder eingetötet.
Ja, irgendwann das heißt, ist einfach dann auch deine genau, Grenze erreicht.
Richtig. Und ja, das siehst du mir an.
Ja.
Also, da kommt Rauch aus den Ohren, ja. Auf jeden Fall, das meine ich mit.
Ja,
wenn
aus
ich,
der Hölle.
Wenn ich irgendjemanden wirklich mal eine Grenze setze, dann, also es hat bisher noch keiner angezweifelt. Noch gar keiner. Mhm. Weil das dann, also, dann ist mir das auch echt bitter ernst.
Also ich finde es spannend, weil ich oft beim Thema zum Beispiel Rückruf sage, das ist nicht verhandelbar. Also ich will den haben und das ist keine Verhandlungsbasis, sondern das hat so zu sein, dass der Hund dann kommt, ist jetzt ähnlich wie in der Situation. Es ist für dich nicht verhandelbar gewesen.
Also ich habe halt, wenn ich mit meinem Hund in eine Kommunikation gehe, das heißt, wenn ich dem eine Anweisung gebe, ist die bei mir nie verhandelbar. Nie. Mhm. Egal welche ist. Ob das jetzt ist, komm her, ob das ist, stopp, warte, bleib, Platz. Es ist immer, wenn es verhandelbar wäre, würde ich gar nichts sagen. Weißt du, wenn ich jetzt auf Katja warte mittags, ja? Und stehe bei mir am Hoftor, also außerhalb des Hofes auf dem Feldweg. Und ich bleibe da stehen, ist mir scheißegal, ob meine Hunde stehen, liegen, um mich rumlaufen, schnüffeln. Ist mir alles egal, da stehe ich einfach und warte. Mhm. Da gebe ich gar keine Anweisung, weil mir das im Prinzip Latte ist, was die tun. Ja?
Ja.
Das heißt, immer wenn ich mit denen in ein Gespräch gehe, dann ist das halt, hat es für mich immer dieselbe Wichtigkeit. Mhm. Ansonsten würde ich es einfach nicht tun. Dann wäre es mir egal.
Ja.
Mhm. Und deshalb kann ich da gar keine so großen Unterschiede machen. Das heißt, wenn ich meinem Hund irgendein Kommando gebe und da ist wirklich fuck egal, welches das ist, ja,
ja,
ist mir das immer wichtig, weil sonst würde ich es nicht tun. Ich bin ja prinzipiell ein fauler Mensch. Dann würde ich einfach die Schnüs halten und würde halt denken, naja, jetzt gucken wir mal. Also das mache ich ja oft so. Ich kommuniziere auf dem Spaziergang wirklich wenig mit denen. Mhm. Aber wenn ich denen was sage, dann ist mir das immer ernst.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, das ist halt das, was die Kunden oft, wo die dann immer denken, so, ja, wenn du meinem Hund eine Kultur gibst, dann stehen die immer stramm. Was machst du anders? Dann sage ich, ja, also es ist meine innere Einstellung. Mhm. Wenn ich auf den Zulauf oder wenn ich irgendwo stehe und mit einem Kunden spreche und die haben ihren Hund dabei und der latscht zu mir hin und kommt bis zu mir ran und schnüffelt von mir aus noch an mir, dann schicke ich den erstmal zum Teufel und sage, Kollege, ich habe dich nicht eingeladen. Was willst du in meinem Raum? Wo bist du? Und das mache ich halt sehr, sehr, sehr deutlich. Und dann gucken mich die Hunde immer ganz erschrocken an, so nach dem Motto, Gottes Willen, was habe ich jetzt verbrochen? Aber ich denke immer
Raum
so,
zu gehen.
Ja, und du, ja, und das ist ja, weißt du, meistens stehe ich ja, ja. Aber wenn ich irgendwo sitze und ich habe das Ding gleich im Gesicht hängen, so wie meine Hunde das ja auch tun, ja, die sind ja genauso respektlos. Mit Fremden sowieso, also mit mir ja auch, ja. Aber das sind halt meine Hunde, da entscheide ich, ob ich das will, ja. Und auch die, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe mir die Woche, was ich ganz selten mache, die Zehennägel lackiert, ja. Da kann ich jetzt halt gar keine Yumi brauchen, ja. Auch in dem Nagellack keine Haare drin, genau. Und da habe ich dir auch erstmal eine Anzeige gemacht, sage ich, Alter, zieh Leine jetzt, ja. Aber prinzipiell sage ich meinen Kunden immer, ich meine es halt ernst, ja. Und das spüren die spüren, dass mir das todernst ist, was ich mit denen kommuniziere.
Da können wir ja gerne mal reinspringen, was du da alles erzählst, setzt die Sicherheit im Nervensystem voraus. Also du bist nicht überfordert, du bist nicht gestresst und du hast keine Anpassungsstrategie, sondern du hast ein Ziel und das kommunizierst du und das verfolgst du. Und das kannst du ausdrücken, weil die Energie kommt ja eher so über den Körper auch. Ne? Also du hast eine bestimmte Körperhaltung, wenn du das machst.
Hatte ich im Büro übrigens auch.
Ja, ich kann mir nicht nur die dampfenden Ohren vorstellen. Bei mir
mein Körperschwerpunkt war vorne, nicht hinten.
Okay, ich finde es super spannend, weil ich werde erst gefährlich, wenn ich nichts mehr sage. Ich bin
ja, ist bei mir auch so. Aber dann starte ich durch, dann ist jein. Also solange ich noch rede und laut bin, ja, kannst du es noch
kann
retten.
Noch flüchten?
Nee, dann kannst du es noch retten. Wenn ich mal gar nichts mehr sage, dann kannst du nur noch rennen, weil dann stimmst du mich auch nicht mehr um. Dann ist Feierabend, dann gehen die Schotten runter und dann gibt es nur noch vorwärts.
Ja.
Das kommt Gott sei Dank also wirklich nur alle 10 Jahre einmal vor.
Ja, habe ich tatsächlich öfter, wobei man dann halt einfach den Raum verlässt, in dem ich...
Ich habe jedes Mal eine Anzeige wegen Körperverletzung. da bin ich dir auf jeden Fall... Da habe ich mich dann nicht so gut in der Kontrolle.
Okay, na, es ist dann... Ich baue dann so viel Präsenz im Raum auf, dass du gehen willst. Kleiner Side-Hack, geht manchem Geschäftsführer ist das wohl auch schon so mit mir gegangen, in einem Gespräch, die stehen dann auf und bewegen sich immer weiter zur Tür. Und ich denke mir, der springt drauf an. Aber gut, also man kann auch viel nonverbal kommunizieren. Und genau das lesen ja unsere Hunde. Ne? Die haben ein gewisses Sprachbefehlsverständnis.
Aber bei Kundenhunden habe ich ja auch das nicht, was ich bei meinen habe. Ich werde ja bei meinen auch mal emotional. Weißt du, das hast du ja beim Kundenhund nicht. Der ist, mit dem stehe ich ja komplett wertfrei gegenüber.
Ja, ich glaube, manchmal einfach so der Unterschied, ne, diese persönliche Bindung und diese Erlebnisse, was man miteinander hat. Und beim Kundenhund ist man ja doch dazu angehalten, zumindest, dass man ein bisschen neutraler, in Anführungsstrichen, weil wir sind ja nie neutral, sondern wir analysieren und versuchen dann einfach zu unterstützen. Aber es ist tatsächlich so, dass es natürlich ein Unterschied ist. Ja. Und was ich total cool finde, ich habe mir nämlich aufgeschrieben, bei Grenzen setzen ist ganz wichtig Selbstwahrnehmung. Also das Bewusstsein für sich selbst und seine Gefühle und seine Bedürfnisse. Und das hast du gerade mega gut beschrieben, weil du weißt ja, wer du bist und du weißt auch, ah, da wäre ich wütend zum Beispiel und du weißt aber auch in dem Moment, was für ein Bedürfnis du gedeckt haben willst, ja. Und wenn das nur ist, dass der einfach die Klappe hält, ne?
Erstmal nicht verarscht zu werden, das ist immer als Grundbedürfnis. Ja, wenn ich denke, dass mich jemand verarscht, dann werde ich so unangenehm, so unfassbar unangenehm.
Ja, aber
vor allen Dingen, wenn das jemand so offensichtlich tut, wenn das jemand noch klug macht, okay, aber das war einfach, da ist dann echt, da ist nicht mehr viel los mit mir. Da. schalte ich dann schnell zwei Gänge hoch.
Aber das hat auch was mit deinem Wertesystem zu tun, na? Weil das ist, du weißt, was du möchtest und was du nicht möchtest. Ja? Und jeder hat so ein eigenes Wertesystem in sich angelegt. Mal ab von dem, ob da andere Sachen noch mit reinspielen. Aber du möchtest zum Beispiel nicht verarscht werden. Wer wird schon gerne verarscht? Also ich glaube, jeder, der uns zuhört, denkt sich jetzt gerade oder nickt mit dem Kopf, ja nee, also verarscht will ich auch nicht gern, ja. Und dass man sich einfach auch traut, was zu sagen. Und was wir einfach nebenbei schon besprochen haben, ist einfach dieses berühmte Bauchgefühl. Ich habe ein schlechtes Bauchgefühl bei den Menschen gehabt. Und ich sage immer, Leute, hört drauf. Da wird irgendwas da sein, was ihr schon wahrnehmt. Und wenn das so ist, genauer hingucken. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ja den beim Auto quasi auch nicht gesehen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Aber was hast du gedacht, dass du den das erste Mal gesehen hast?
Da war ich einfach schon so in meinem Film drin. Ja, weil ich, ganz ehrlich, ich hätte dem einfach schon als der Hallo gesagt hat, hätte ich dem einfach vom Prinzip her einfach schon eine aufs Maul hauen können.
Ja,
weil ich ja all die Vordinger schon mitbekommen habe und das geghostet und immer nur, wenn man mit dem Anwalt gedroht hat und mein Mann hat Frist gesetzt und noch eine Frist gesetzt und noch eine Frist gesetzt und weil ich gedacht habe, Alter, der verarscht dich einfach die ganze Zeit durchgehend, ja? Mhm. Und habe ich gedacht, du kannst meinen Mann für dumm verkaufen, das machst du mit mir nicht eine Sekunde. Mhm. Und wenn, dann machst du es nicht ungestraft.
Mhm. Ja. Ja. Und so ist es mit Grenzen setzen. Aber ich finde es auch cool, dass du sagst, naja, aber der Reiher fällt es dir in dem einen Punkt jetzt gar nicht so leicht. Aber einfach, weil es dir vielleicht in dem Moment jetzt manchmal wichtig ist und manchmal nicht. Weil wenn du, keine Ahnung, voll bepackt vom Einkaufen kommst, ist es jetzt ja relativ schlecht, wenn sie dich anspringt oder vor dir hochspringt, weil man halt da einfach die Hände voll hat. In einer anderen Situation kannst du es vielleicht entspannter sehen. Für einen Hund ist das natürlich
genau, schwierig. Aber das meine ich mit, wenn ich es jetzt wirklich abstellen wollen würde, ja, dann dürfte ich es halt gar nicht mehr witzig finden.
Genau, ja.
Und solange ich das halt nicht abstellen kann oder solange es mir einfach noch nicht so auf den Keks geht, ja, lasse ich es halt machen.
Mhm. Ja, voll.
Ich wüsste ja, wie ich es ausschalten kann, aber wie gesagt, das wäre halt nicht fair, weil da meine innere Einstellung dafür einfach noch nicht die richtige ist. Ja, so, so genervt bin ich davon einfach nicht. Und dann kriege ich es halt auch nicht so rüber. Mhm. Wie ich andere Sachen rüberkriege, die mir halt wichtig sind, sage ich, das machst du nicht. Und dann zähle ich die zweimal an und dann merkt die, oh, alles klar, das Eis wird dünn hier an der Stelle. Das lasse ich mal besser, ja.
Mhm. Ich finde es halt auch schwierig für einen Hund, also aus Hundesicht, wenn du es einmal korrigierst und dann zum Beispiel nicht. Das ist so eine Inkonsistenz. Wie soll dann der Hund unterscheiden, er darf es jetzt und im anderen Moment nicht?
Mhm.
Das ist ja oft das, was wir sagen, wenn ich wirklich was nicht will, dann konsequent von A bis Z oder für einen Hund spürbar erklärbar, sage ich mal. Und spürbar in dem Sinn, keine Ahnung, ich kann ja einen Unterschied machen zwischen an kurzer Leine gehst du bei mir und wenn die Schleppleine dran ist, hast du einen gewissen Raum, in dem darfst du dich bewegen. Das ist für einen Hund erklärbar, weil der ist nicht doof, der weiß, ah, da ist eine andere Leine hinten dran. Und wenn ich das gut aufbaue, dann habe ich das quasi konditioniert.
Ja, mache ich ja auch. Ich mache es halt übers Halsband und Geschirr. Also.
Genau, aber dann mache ich es für einen Hund fair, weil unterscheidbar. Na? Also weil dann ist es wirklich was anderes. Aber so wie du ihm gerade erklärt hast, wie sollte Raya jetzt wissen, jetzt will sie es oder jetzt will sie es nicht, ne?
Genau.
Und deshalb finde ich das cool, dass du das halt jetzt noch nicht machst, aber wie gesagt, wenn es dir wichtiger werden würde,
genau. Und ich mache es bei anderen nicht. Das ist mir halt noch wichtig.
Ich war heute zu lange in der heißen S-Bahn. Ich merke es. So. Mein Gehirn ist durchgebrannt. Sehr gut. Jetzt haben wir das Grenzen setzen besprochen. Wie geht's dir denn damit, Grenzen von anderen zu akzeptieren?
Also, ich tue mich schwer damit, wenn es nicht kommuniziert wird.
Mhm.
Also, Es gibt Menschen, da sehe ich es von Weitem, ja. Mhm. Also, ich hatte eine Einstellerin, die war da ganz picky, ja. Mhm. Und hatte zur selben Zeit eine sehr kommunikative Hufpflegerin, ja. Und die hat mich in meinen Arm genommen, was ich habe damit kein Problem, ja.
Ja.
Aber als dann meine Einstellerin neben mir stand und sie ihr Pferd auch machen sollte und die auf dich zugerannt ist und die umarmen wollte, hat alles in dem Körper geschrien, komm auf gar keinen Fall näher, ja.
Ja.
Aber ich sehe das inzwischen ein bisschen besser, aber mir früher wäre mir das auch nicht aufgefallen, ja. Mhm. Aber wenn jemand es halt formuliert, ja, dann ist es für mich überhaupt kein Problem. Aber ich bin so nicht so super empathisch, dass ich das in jeder Situation wahrnehmen würde, dass jemand so ein bisschen nach hinten geht und sagt, nee, bitte nicht so nah.
Mhm. Aber das heißt auch, dass du angewiesen bist auf eine Kommunikation dann.
Ja.
Weil wenn ich sage, du Tanja, jetzt nicht, dann ist es für dich, ah ja, okay.
Ja, oder ich bin nicht so der Drücker oder ich, weißt du, es ist ja auch ein bisschen, in Frankreich ist es normal, dass dir jeder rechts und links einen Kuss gibt, ja?
Was, in Frankreich nicht dreimal?
Ja, genau, zweimal links, einmal rechts oder zweimal rechts, einmal links, weiß ich nicht. Aber da bin ich jetzt auch, das finde ich auch schwierig, ja. Also ich kann das über mich ergehen lassen. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mich danach zum Sterben hinlegen will. Aber ich finde es jetzt, ja, ich bräuchte es jetzt auch nicht, sage ich mal, ja. Mhm. Und ja. Auch, dass ich Leute in den Arm nehme, das mache ich dann auch wirklich nur, wenn ich es fühle, ja. Ich mache es jetzt nicht einfach, weil man es macht. Mhm.
Ja, unsere Gefühle spielen immer wieder eine große Rolle dabei, unsere eigenen, die Gefühle der anderen zu achten. Kommunikation ist immer gut, wenn ich sage, was ich will und was nicht. Und wenn dann Grenzen überschritten werden, kann man dann auch sagen, nö, also so geht's aber nicht. Und wie gesagt, Kommunikation finde ich dabei eigentlich das wichtigste Tool, das wir haben. Klar, Körpersprache, Blick, aber natürlich auch Worte. Ich will es nicht. Wie geht's dir denn, wenn jemand zu dir sagt, nö, ich möchte jetzt nicht in den Arm genommen werden von dir? Löst es was in dir aus oder sagst du dann, nö, ist okay?
Das kommt drauf an, wenn das mein Mann sagt, dann löst es schon was in mir aus.
Ja, stimmt.
Also es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie emotional nah mir derjenige steht. Mhm. Wenn das jemand ist, für den das sonst immer okay war, dann würde ich mir schon Gedanken machen, was los ist. Mhm. Wenn das jetzt jemand ist, den ich so semi gut kenne, also da wäre es mir eigentlich Latte, ja. Mhm. Mhm.
Ich glaube nämlich, was auch bei vielen bei Grenzen akzeptieren der Fall ist, dass man sich, wenn jemand sagt, nö, ich möchte das jetzt nicht, dass da so Gefühle von abgelehnt, angegriffen sein oft auftauchen. Seid euch aber bewusst, das sind einfach nur Muster, die ihr irgendwann mal angelegt habt, weil in der Regel meint der andere gar nicht als Angriff, weil Angriffe haben nochmal, finde ich, also da gehören noch ein paar andere Sachen dazu. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Angriffe von außen und Kommunikation haben wir jetzt noch hier mit reingenommen. Und ich habe dir mal verschiedene Beispiele aufbereitet, damit wir es quasi praktisch, am praktischen Beispiel vorführen können. Und du darfst natürlich auch sagen, wenn dir einfach dazu noch was...
Da muss ich mich konzentrieren, weil ich fühle mich selten angegriffen.
Okay, guck mal, ob ich dich angreifen kann. Ha!
Ja, mach mal.
Herausforderung, okay. Ich habe hier einen Beispielsatz und zwar, Tanja, du verstehst mich nicht, ich mache das nur, weil ich dir helfen will, aber alle sind gegen mich.
Tanja, ich mache das nur, weil ich dir helfen will?
Ja.
Und aber du was war der mich letzte? Hier so an.
Was ist das für ein Kommunikationsmittel? Das ist nämlich nicht leicht zu erkennen, gebe ich zu.
Das ist Umkehr, oder?
Ja.
Schuldumkehr.
Ja, Schuldumkehr, Täter-Opfer-Umkehr. Im Prinzip ist es, ich gebe die Verantwortung ab und manipuliere dich über Schuldgefühle.
Würde ich sagen, wenn ich deine Hilfe will, kommuniziere ich dir das.
Mm.
Das wäre meine Antwort auf sowas. Aber ohne mir jetzt Gedanken zu machen, dass ich würde einfach sagen, wenn ich deine Hilfe brauche, sage ich dir Bescheid.
Ja, aber auch das finde ich als Antwort total cool, weil du nämlich die Verantwortung wieder dahin gibst,
wo schick's sie wieder ist. Zurück, ja.
Absolut. Das heißt, die Umkehr wird wieder umgekehrt. Und das ist tatsächlich eine Möglichkeit, wie man dem begegnen kann.
Deshalb sage ich, mich kriegst du relativ schlecht so. Mhm. Ja. Aber ich mache mir da auch gar keinen Kopf drüber, sondern das fühlt sich dann einfach komisch an. Und dann sage ich einfach, du, wenn ich Hilfe brauche, sage ich dir Bescheid.
Mhm. Ja, es gibt auch Möglichkeiten, dich anzugreifen. Aber ich finde es als Beispiel ganz cool, weil es eben sehr praktisch zeigt. Und ich habe ja gesagt, du bist ja bekannt dafür, dass du solche Sachen erkennst und dass du da auch gut Grenzen setzen kannst. Und deshalb habe ich dich heute als williges Opfer ausgewählt. Gut, ich habe das nächste für dich, Tanja. Und zwar, das kennst du sowieso nicht richtig, also lass es lieber, ja, Tanja. Lass es mal lieber mit dem Hundetraining. Ja?
Da erreichst du bei mir genau das Gegenteil.
Mhm. Aber was
mir Sachen zu unterstellen, die ich nicht kann, oder mir zu sagen, dass ich was nicht darf, das hat meine Mutter bitter lernen müssen. So bin ich zu meinen ganzen Tattoos gekommen.
Mhm. Aber was denkst du, will derjenige, der dir das sagt, damit erreichen?
Dass du dich noch blöder fühlst, als du dich vielleicht eh schon fühlst.
Mhm. Ja, fällt so in die Richtung Abwertung. Klein machen, entwerten, in Frage stellen. Mhm. Und wenn man gewisse Erfahrungen gesammelt hat in seinem Leben, zum Beispiel, wenn dir, keine Ahnung, in der Schule, so ging es mir auch, dir erzählt worden ist, du bist blöd, weil ich halt eine Mathe-Sache nicht gelöst gekriegt habe, dann hinterlässt es Spuren. Und dann ist man auf diesem Kanal etwas empfindlicher. Weil was sich oft wiederholt im Leben, dem messen wir blöderweise natürlich einen gewissen Wahrheitsgehalt zu. Ja? Wenn man das jetzt so nicht erlebt hat, dann ist man auf dem Ohr relativ taub. Ja? Und bei dir ist es ja auch so, du sagst dann, ja Moment, du wirst mich abwerten, nö. Ja, und du bist ja auch sehr, sehr gerne mal im Fight. Ja. Was aber okay ist, ne? Weil man kann sich ja abgrenzen.
Ja, entweder ich denke sowieso, dass ich es kann, dann kriegst du nur ein dreckiges Lachen zurück. Oder wenn ich was nicht kann, bin ich meistens die Erste, die sagt, ich glaube, da bin ich zu doof dafür.
Mhm.
Das nehme ich dann eher schon vorweg.
Mhm. Was aber tatsächlich eine Anpassungsstrategie ist, gell?
Das weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, dass ich es halt meistens so mache.
Ja, also es ist ein Anpassungsmuster.
Okay.
Weil du nimmst etwas vorweg, um etwas weiter...
Nee, ich mache das meistens erst, wenn ich es ein paar Mal probiert habe. Und wenn ich dann nicht den schnellen Erfolg erziele, den ich gerne hätte, dann sage ich, das gibt es doch nicht, bin ich zu doof dafür.
Ha, aber dann erzählst du es eigentlich eher dir selber als einer anderen.
Ja, aber dann greift es auch nicht mehr, wenn dir dann jemand von extern sagt, du bist zu doof dafür, wenn du es ihm schon vorweggenommen hast.
Mhm. Ja, aber wie gesagt, also das ist eine Strategie, die du anwendest, die erfolgreich war, weil sonst würdest du sie nicht nutzen, ja. Ist aber auch, ich bin ja nicht in der Wertung, das ist weder gut noch schlecht, sondern es funktioniert für dich. Und um das geht's ja. Ja, ja. Weil jeder ist unterschiedlich, weißt du? Und das ist ja auch gut so. So, was habe ich denn? Oh ja, das haben wir gerade schon kurz angeschnitten. Ich nehme mir ein Beispiel und zwar, heute darf der Hund fixieren und morgen nicht. Kommt auf die Situation an.
Bei mir nicht.
Mhm.
Mir darf er gar nicht fixieren.
Mhm. Aus Gründen, die du uns auch mal erzählen kannst, wenn du Lust hast.
Ja, also es macht halt in meiner Welt keinen Sinn, ihm das mal zu erlauben und mal nicht.
Mhm. Ja.
Und vor allem, bei mir, ich finde es halt für den...
im Hüteverhalten gezeigt.
Genau. Oder? Also genau.
Weil am der Schaf darf, lässt du es ja zu. Also.
Genau. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, wenn ich Wenn ich Hunde habe, Welpen habe, Junghunde habe, die fangen meistens erstmal an, andere Hunde anzufixieren. Mhm. Da kommen diese Hüteteile aus der Hüteverhaltenskette kommen meistens, wenn die im Spielen sind und es bewegt sich ein Hund schnell, dass der andere dann davor steht, mhm. entweder den stoppt oder anfängt dann so Hütezeichen zu zeigen, dass er vorne tief geht, anfängt zu fixieren und dann auch so losscheppert dem entgegen. Mhm. Oder sie zeigen es halt bei anderen Bewegungsreizen. Ich habe ja von Ayame schon ein paar Mal das Welpenvideo hochgeladen, wo die Katze hütet.
Ja, genau.
Oder, weiß ich nicht, wir hatten es gestern, Schwalben, ja, die bei uns rumfliegen, die dann Hüteansätze zeigen. Und ich mache es halt so, ich korrigiere es halt konstant durch. Ich lasse es gar nicht laufen, in gar keiner Situation. Mhm. Sondern ich sage erstmal, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Und wenn ich aber einen Hund habe, der später an die Schafe soll, dann würde ich den dafür relativ früh an die Schafe nehmen. Mhm. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der, weiß ich nicht, jetzt irgendein Welpen von mir ist, der das überall zeigt, dann würde ich den Leuten sagen, baue es komplett aus. Mhm. Und wenn der nicht hüten soll, dann ist es auch nicht schlimm. Also dann würde ich es wirklich ganz konsequent, rigoros ausbauen.
Ja.
Wenn jemand dann nicht auch noch hüten will, sondern wenn er einfach sagt, ihr möchtet irgendwas anderes machen, ja, dann würde ich es komplett abbrechen. Mhm. Aber also, da finde ich es schwierig, das mal zuzulassen und mal nicht. Das macht einfach in meiner Welt für den Hund einfach gar keinen Sinn.
Ja, und vor allen Dingen, wie soll es der Hund wieder unterscheiden? Wenn du jetzt sagst, bei den Schafen, beim Hüten ist es erlaubt, weil es ein Teil der Hütesequenz ist, dann ist es für den Hund sehr gut zu unterscheiden.
Gut, aber da, genau, da baue ich ja auch die komplette Verhaltenskette auf.
Genau.
Und da gehe ich ja über den Instinkt, komplett über den Instinkt rein, ja.
Was ich halt schwierig finde an solchen Aussagen, ja, heute darf er das, so darf er das, oder es kommt auf die Situation an. Jetzt kann man sagen, ja, es kommt auf die Situation an, okay, aber wenn ein Trainer das zu mir sagt, dann möchte ich das sehr gut erklärt haben. Mhm. Weil sonst bleiben wir hängen in dem, ich bin besser als du, ich kann das besser als du und ich erkläre es dir aber nicht. Das finde ich auch immer extrem schwierig. Wenn Kunden Rückfragen haben, warum wir etwas so machen, und ich glaube, das machen wir beide, ne? Wir erklären relativ viel, warum wir das jetzt so trainieren würden, fragen dann meistens beim Kunden nochmal ab, weil es natürlich individuell ist und auf die Situation ankommt. Aber es darf halt auch nicht zu völliger Verwirrung führen, sondern es muss eine gewisse Konsistenz drin sein. Wie zum Beispiel, wenn du nicht wollen würdest, dass Raya dich anspringt, dann ist es konsequent von A bis Z und da gibt es einfach auch nicht die Ausnahme. Ja? Damit es einfach fair bleibt, auch für den Hund.
Genau, ich würde es auch komplett ausbauen, wenn sie jetzt die Tendenz hätte, Menschen außer mir anzuspringen. Mhm. Weil dann würde ich sagen, es will ich auf gar keinen Fall, und dann würde ich es komplett deckeln. Bei mir und bei allen anderen.
Ja.
Weil ich es dann schon schwierig fände, wenn ich es bei mir zulasse und ihr es bei anderen verbiete. Da würde ich sie einfach machen und sagen, gut, dann geht es halt gar nicht mehr. Bums aus, fertig.
Ja, weil es dann quasi einfach auf der ganzen Linie so gefahren wird, ist, glaube ich, für den Hund auch einfach leichter. Also, dass er nicht noch unterscheiden muss, bist du das, ist das Besuch oder so. Weil ja. Im Überschwang der Gefühle, und so ist es ja bei Raya auch, ne? Mhm. Die macht es ja aus einer Freude heraus, ja.
Genau.
Dann noch zu erwarten, dass sie jetzt da gerade mal unterscheidet, wenn sie aber so in ihrer Emotion ist, dann kann man es leichter machen, finde ich.
Ne? Ja, genau.
Okay, dann gucke ich mal, was ich dann noch so aufgeschrieben habe. Ah, oh ja, da habe ich auch noch was Schönes. Da geht es jetzt quasi um uns beide als Trainer oder um dich als Trainer, ja. Also, wer uns kritisiert, will uns nur schaden und versteht nichts von echter Hilfe. Das würden wir jetzt sagen, wenn wir was auslösen wollen würden bei Kunden. Da musst du jetzt ein bisschen um die Ecke denken. Du schaffst es, du schaffst es. Also, wer uns beide kritisiert, will nur schaden und versteht nichts von echter Hilfe.
Also, das heißt, ich nie sagen, das ist so weit weg von dem, was ich sagen würde, dass es mir schwerfällt.
Ja, Aber da sind wir schon an einem wichtigen Punkt. Warum würde es dir schwerfallen? Weil wir werden ja manchmal kritisiert und zwar für Dinge, die völlig random sind. Ich sag nur, mein Oberpfälzisch, gell? Ja. Oder unsere Vorgespräche bei der Büchse der Pandora wurden auch kritisiert. Aber warum kommst du gar nicht auf die Idee?
Weil ich das nicht als mir schaden wollen interpretieren würde.
Genau. Das ist es nämlich. Das ist so eine Isolier, also so ein Isolierversuch, ne? So, wir die Guten, da die Bösen, da die Wissenden, da die Unwissenden. Und das ist so eine, das geht auch oft so in Richtung Empörung, Ragebaiting, ja, dass man sich aufregt. Dann sucht man die Gruppe, die sich mit einem solidarisiert. Dann sucht man die Gruppe, die für einen kämpft. Und das sind alles so Dinge, die wir beide irgendwie, weiß ich nicht, in unserem Leben gar nicht mehr so haben, ne? Also hoffentlich. Also ich würde es nicht mehr haben wollen, ja? Weil wir machen, was wir machen. Das kann man gut finden, schlecht finden. Sinnvolle Kritik bringt einen immer weiter, ne? Also wenn es irgendwie fachlich oder so ist. Aber so wir gegen die oder so. Ich glaube, diese Mentalität tragen wir beide nicht in uns.
Nee, da habe ich auch gar kein. Das ist
Ist dir zu anstrengend,
Energieverschwendung.
genau. Ist dir
Genau,
zu
ist
anstrengend.
Energieverschwendung.
Voll, ja. Genau. Dann habe ich noch was, da musst du mal kurz um die Ecke denken, aber wir haben es dann gleich, Tanja, du machst es hervorragend. Was denkst du drüber, wenn Folgendes passiert? Du siehst von außen, wie ein Kunde seinem Trainer sagt, oh mein Gott, und ich bin echt am Arsch. Der macht nie, was ich ihm sag, und ich bin so verzweifelt. Und es ist wirklich, also du bist jetzt der Einzige, der mir noch helfen kann. Und der Trainer antwortet, ja, genau, das, also ich habe das bei meinem Hund genau so gehabt. Und die Kundin geht wieder ins Feedback und sagt, ja, genau, ja, das ist alles so schlimm. Das Gespräch ist beendet.
Der bagatellisiert es, oder?
Absolut. Es ist der Versuch, Verbindung aufzubauen, aber auf eine Art und Weise, die einen runterzieht. Weil Verbindung aufbauen ist eigentlich, dass ich sage, zum Beispiel nehmen wir bei dir, Ayame ist gestorben. Du wirst jedem sagen, hey, ich verstehe dich, wenn von jemandem sein Hund stirbt, weil man mitfühlt. Aber du kommst nicht auf die Idee, also das Gespräch da zu beenden, sondern man nimmt die Energie mit auf und sagt, ja, verstehe ich, das habe ich selber durchlebt. Und man lernt zum Beispiel damit zu leben. Das hat so was, was eben dann etwas aufbauend ist und eine helfende Hand ist, anstatt jemanden in dieser Energie zu lassen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich mitleide oder ob ich Mitgefühl habe mit jemandem. Und es ist sogar, finde ich, total wichtig, wenn uns Menschen im Training wegbrechen. Ich habe das am Wochenende auch. Meine Kundin ist innerlich zusammengebrochen, der war das zu viel. Das kriege ich mit und sage, hey, ist dir gerade zu viel? Ja, ist zu viel. Ich war kurz vorm Weinen und ich so, alles klar, was brauchst denn du gerade? Was kann ich gerade für dich tun? Ich verstehe das, ich kriege das mit, ich fühle das, ich weiß, glaube ich, auch, warum das gerade so ist, weil die Situation war schwierig. Aber was kann ich jetzt für dich tun? Hast du eine Idee? Ja, stehen bleiben, Pause. Sag ich super. Wir machen Pause. Ich nehme deinen Hund. Und jetzt darfst du einfach mal durchatmen und wieder im Hier und Jetzt ankommen. Ich habe trotzdem gesagt, ich verstehe dich. Ich kann das nachvollziehen. Ich sehe auch den Grund. Aber was kann ich für dich tun? Und das würde ich super, super gerne viel, viel mehr auch im Hundetraining sehen. Ja. Dass wir einfach mal fragen, was kann ich oder was darf ich jetzt gerade für dich machen? Ja, weil natürlich müssen wir auch den Menschen auffangen, wenn es mal was zum Auffangen gibt und einen Raum halten können. Und ich glaube, dass das gerade bei sensibleren Themen total essentiell ist, dass wir das tun und nicht dem Kunden sagen, ja, da musst du jetzt durch und da bist du jetzt zu blöd dazu. Und solche Sätze fallen halt leider noch. Und ich finde das absolut übergriffig, weil ich dann jemanden wirklich in die Opferrolle reindrücke und er ist ja bei uns, um Unterstützung zu bekommen. Und das ist leider was ich relativ häufig höre. Also natürlich weder von deinen Kunden noch von meinen, also bei uns jetzt. Aber ich höre das oft bei Kunden, die neu zu mir kommen, dass die solche Sachen in der Hundeschule schon gehört haben. Und ich finde das einfach total, total übergriffig. Also ich finde da kein anderes Wort für. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal vom Kunden gehört hast, dass die...
Nee, so nicht, aber dann eher so Pauschalaussagen, so wie jetzt auch wieder gekommen sind, dass Border Collies nicht an der Leine gehen können.
Und nein, so können sie nicht. Das ist ja, also ich habe es ja am Wochenende jetzt auch wieder gesehen, ich habe es geteilt. Ja. Es ist herrlich. Pauschalisierungen sind oft auch Bagatellisierungen, ja. Erstens nehme ich es irgendwie nicht ernst, dass es vielleicht ein Problem gibt, weil dann würde ich mich damit beschäftigen und es lösen. Und das ist auch manchmal vielleicht so ein Ausdruck von zu wenig Erfahrung mit dem Thema, kann ja jetzt alles betreffen, ja. Und es sind auch vielleicht manchmal Schutzmechanismen. Also es, glaube ich, gehört auch viel dazu, dass ein Hundetrainer sagt, ich kenne mich damit nicht aus, ich kann dir aber einen sehr guten Kollegen empfehlen. Auch das passiert Gott sei Dank bei den sehr guten Trainern da draußen und da kenne ich tatsächlich ein paar, bin ich ganz froh drum. Manchmal wird einfach so rumgedoktert, da gibt es ein Problem innen in der Wohnung. Und dann gehen die mit dem Kunden spazieren. Jetzt hat der Hund aber draußen vielleicht ein bisschen ein Problem, aber es geht um, Shiba Inu hat ein Problem mit dem Lüften zu Hause. Jetzt habe ich das Problem draußen nicht unbedingt, weil ich weiß nicht, ob du draußen auf deinem Hof Fenster hast.
Lüftest du nicht draußen?
Ja, ist ein anderes Lüften. Und da wurde ich einfach verpasst zu sagen, hey, ich habe einfach keine Idee. Ich habe keine Idee, warum dein Hund das macht. Und ich finde es gut, wenn man auch mal sagt, was man nicht kann. Ich kann auch nicht alles.
Ich schicke Leute immer weg, die Anti-Jagd-Training machen wollen. Mhm. Das ist gar nicht meine Welt. Also da habe ich auch einfach gar keine Erfahrung, weil ich eben meine Hunde über die Impulskontrolle einfach so gar nicht in dem Thema drin habe. Dass ich dann immer sage, du, da bin ich ganz falsch, das jetzt zu erklären. Ja. Da bin ich wirklich ganz schlecht drin, ja. Da habe ich mich auch noch nie wirklich mit befasst. Mhm. Die schicke ich auch weiter.
Aber das ist gut, dass du das so offen kommunizierst. Bei mir ist es zum Beispiel richtig krasses Aggressionsverhalten.
Ja, die schicke ich auch weiter.
Habe ich nicht also, die Expertise, habe ich auch nicht die Erfahrung.
Ja, das kommt immer drauf an, was richtig krass ist und wo der Ursprung liegt. Aber wenn ich merke, das ist, dann schicke ich die auch weiter.
Weil da
das ist auch nicht meine Welt.
Andere, die spezialisiert drauf sind und wo man weiß, okay, die arbeiten permanent sowas und die sind da vermutlich besser drin.
Ja, manchmal ist es halt wirklich einfach nur ein Führungsproblem. Ja, also ja. Ich gucke mir den Hund im Zweifelsfall schon an, ja. Mhm. Und wenn das so ein Statusding ist, dann bin ich da auch dabei. Aber wenn das so, also das ist bei mir auch ein bisschen rasseabhängig, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Zu mir kommen jetzt selten Mali-Leute, ja. Oder ja. Rottweiler oder so. Ja, mal ein Schäferhund hatte ich jetzt auch auf dem einen Seminar, der das Auto so verteidigt hat. Mhm. Aber da habe ich relativ schnell eine Idee dazu. Aber ich habe jetzt auch keine Hunde, die Menschen fressen wollen. Das ist auch nicht meine Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und da würde ich auch schon im Vorgespräch sagen, du, pass mal auf, da fallen mir drei Leute ein, da bist du besser aufgehoben.
Ja, Voll. Ich kenne das Thema eigentlich nur durch Angstaggression. Da kann ich relativ gut mitarbeiten, aber das ist halt wirklich was anderes, weil ich da dann wieder Ansätze finde, in dem, wie ich arbeite, wo ich super gut helfen kann. Aber ich finde auch, man kann ehrlich sagen, ich hatte eine Kundenanfrage, die hatte ich im Erstgespräch online. Und ich habe gesagt, ich sehe deinen Hund nicht, ich brauche erst Videos und ich kann dir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob ich das kann. Ich verspreche dir aber, wenn ich Videos sehe und überhaupt keine Idee habe, du brauchst mir das Erstgespräch sowieso nicht bezahlen, aber ich würde es ehrlich sagen und würde gucken, dass ich jemanden für dich finde, dessen Expertise das ist. Ja? So ehrlich kann und muss man, finde ich, auch sein, weil viele von unseren Kunden haben ja schon ein paar Trainer durch.
Ich habe dir ja auch jemand geschickt, weil ich gesagt habe, da habe ich keine, das ist nicht meine Welt.
Genau, und das
Der
versuche ich mir,
Mückenhund.
genau, das versuche ich mir nämlich dann anzugucken und zu schauen, kriege ich das hin? Bei dem speziellen Hund kann ich dir sagen, ja, das kriegen wir hin. Ja, weil ich da natürlich ein bisschen was gesehen habe und schon ein Erstgespräch geführt habe. Und das bekommen wir auf jeden Fall hin. Aber auch das, wir kommunizieren unsere Grenzen, und zwar die Grenzen von uns als Hundetrainer, als Coach. Ja, ich therapiere niemanden. Ich integriere mit niemandem sein Trauma. Da ist einfach meine Grenze. Und das kann man und muss man, finde ich, kommunizieren, sodass sich einfach die Kunden auch gut aufgehoben fühlen. Ja? Weil, ja, ich könnte vielleicht mache ich irgendwann nochmal eine Fortbildung dazu, aber zum derzeitigen Zeitpunkt kann ich traumasensibel begleiten und das ist mir auch sehr sympathisch. Also das macht mir Freude, Menschen da in ihre Kraft zu bringen. Aber oftmals sind die zum Beispiel parallel in psychologischer, psychotherapeutischer Behandlung. Und das ist fein, ne? Weil ich kümmere mich dann um Hund und Mensch. Und da kann man eben auch Dinge festigen und eine schöne Kraft einfach für beide draus ziehen, weil wir haben ja tausendmalfach jetzt in der Büchse der Pandora das Thema der Spiegelung gehört. Also wer noch nicht reingehört hat, wir hören immer wieder, ach huch, mein Hund zeigt dies und dies Verhalten, ach huch, es hat was mit mir zu tun. Ist natürlich nicht ausschließlich, na, fürs Verhalten verantwortlich, aber es ist immer, immer ein Teil. Da hast ja du auch schon ganz viel erzählt, Tanja, wenn es dir nicht gut geht, wie deine Hunde reagieren. Ja? Und damit kann man verantwortungsvoll umgehen. Genau. So, jetzt bin ich mit meinem Kladderadatsch durch. Ich war heute vorbereitet. Ich finde es sehr schön, Tanja, dass du dich darauf eingelassen hast. Ich hoffe, dass wir euch ein bisschen was mitgeben konnten, und zwar komplett aus der Praxis, ja, mit Beispielen, wie wir mit sowas umgehen, warum wir wie mit was umgehen. Und vielleicht ist die ein oder andere Inspiration dabei. Und Tanja, ich weiß nicht, ob du noch ein paar Schlussworte sagen möchtest für heute.
Nee, ich überlege gerade, was mein Hund für einen Fetisch hat, weil er mir zwei alte Socken gebracht hat, die ich eigentlich in die Wäsche gelegt habe.
Ah, welcher ist es?
Raja.
Raya hat ein OnlyFans-Konto.
Ja, verkauft meine getragenen Socken wahrscheinlich.
Ja, da würde ich auf jeden Fall mal nachgucken, ob die vielleicht an deinem iPad war.
Ja.
Mit diesem lustigen Gedanken entlassen wir euch in die Woche, wünschen euch eine wunderbare Woche, genießt es und denkt dran, Grenzen akzeptieren und Grenzen zu setzen, ganz, ganz wichtig. Und Tanja, wir hören uns nächste Woche.
Ich freue mich, Silvi. Mach's gut.
Ciao.